Stammtisch.
Der Podcast vom Reflab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
Reflab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter von der Zeitung Reformiert und es freut mich sehr, heute den Michael Meyer zu Gast zu haben.
Vielen Dank.
Bei Michael. Michael Meyer ist ein, wer kennt ihn nicht, ein Schweizer Journalist, preisgekrönter Schweizer Journalist, der 2011 den Zürcher Journalistenpreis für sein Gesamtwerk verliehen bekommen hat und mittlerweile auch unter die Buchautoren gegangen ist, wenn man das so macht, als preisgekrönter Journalist.
Aber wenn man nicht mehr so viel Ausspruch
genau.
Ist.
Genau. Ja. Und du hast ein Buch geschrieben über den Papst Franziskus und hast das überschrieben mit «Der Enttäuscher».
Nein, also der Papst der Enttäuschungen. Das, der ich habe das Wort nicht gebraucht.
Der Papst der Enttäuschungen, genau. Auf den Enttäuschungen können wir nachher zu reden. Ja. Wir können vielleicht bei den Hoffnungen oder bei der Faszination anfangen. Du hast schon in deiner journalistischen Karriere dich intensiv mit den Kirchen auseinandergesetzt, mit den Reformierten, auch mit den Katholischen. Und auch mit dem Papst. Sehr stark, schon als du beim Tagi noch geschrieben hast. Wie ist es zu dem Buch gekommen, das erste Mal? Und ist es eine Erkenntnis, die du beim Buch geschrieben hast, dass es eben der Papst von den Enttäuschungen ist? Oder hat sich da dein vorherige Urteil bestätigt?
Ja, also ich habe eigentlich ziemlich gleich, also ziemlich ganz am Anfang habe ich nicht so recht gewusst, wie man den Papst muss einschätzen muss, weil er schon ganz anders auftreten ist als seine Vorgänger und so. Aber ich weiss, wir hatten fast ein bisschen einen Konflikt gehabt mit einem Rom-Korrespondent. Das ist damals das Buch, ganz am Anfang, glaube ich, schon 2014, also ein Jahr nach Amtsantritt von Franziskus, ist das Buch «Drei Lupi unter den Wölfen» von Marco Politti. Und er hat wesentlich, glaube ich, das Narrativ geprägt von dem Pontifikat, eben, dass das ein Reformer ist. Das ist wirklich einer kommt, der alles neu machen will, aber leider Kurie hindert ihn daran. Und das Narrativ haben fast alle übernommen, auch eben die Journalisten. Und ich habe einfach immer, ich habe das nicht gesehen, dass er wirklich, ich habe gesehen, dass er Zeichen setzt, dass er pastoral auf die Leute zugeht und auch dort einen gewissen Freiraum offen lässt. Aber ich habe nicht gesehen, dass er wirklich ein Reformer ist, wo die Kirche oder die Lehre oder die Struktur oder das, was die Reformkatholiken fordern, dass er das möchte umsetzen. Das habe ich nie gesehen.
Aber das ist interessant, ich habe auch schon ein Interview gemacht mit einem Politiker zu dem Buch.
Stimmt.
Genau, und ja, kann man in der Shownotes auf jeden Fall verlinken, dass man das kann anlesen.
Ja.
Was mich bei seiner, zum jetzt gerade hier anfangen, bei seiner These schon noch eingeleuchtet hat, ist vielleicht, dass man von außen den Papst auch ein bisschen überschätzt. Also, dass die Kurie, dass Rom so verkrustet ist, dass nicht einfach einer kann kommen und alles umkrempeln kann. Sondern dass er halt ja auch ein Stück weit vielleicht ein bisschen der Außenminister ist, aber dass vieles gegeben ist. Also erstens wird man sonst nicht Papst und zweitens, wenn man will, etwas bewegen, das vielleicht auch nicht so kann. Und dass ihm schon stache, also es hat schon ein paar Leute dort, die sehr stark gegen ihn geschafft haben.
Das stimmt schon, aber so wie es der Politi darstellt, sogar als Bürgerkrieg, also an der Kurie, finde ich, das geht schon zu weit. Also ich denke, eben vor allem der Papst ist eben vor allem, hat einen pastoralen Ansatz, er ist ein Seelsorger. Er ist in dem Amt, also ich glaube, er ist in Argentinien, hat er sich vor allem als Seelsorger von den armen Leuten verstanden. Und dort war ihm auch die Lehre nie so wichtig gewesen, sondern es war ihm wichtig gewesen, dass die Leute sich wohlfühlen, in der Kirche sich aufgenommen fühlen. Und als Papst ist es dann halt schon etwas anderes. Also eben, ich glaube nicht, dass er eine Reformagenda gehabt hat. Klar, gewisse einzelne Sachen, sehr allgemein, Dezentralisierung, Frauen mehr aufwerten. Aber eben, mir scheint, insgesamt ist er ein Seelsorger, ein Hirte geblieben. Und das kollidiert natürlich in dem Amt vom Papst. mit seiner Aufgabe auch über das Glaubensgut zu wachen oder das umzusetzen.
Aber hat das jetzt die Enttäuschungen, die er ausgelöst hat, haben die wirklich mit ihm zu tun? Oder vielleicht mehr mit den Erwartungen, die wir ihn hatten? Weil, dass er der Reformer ist, der eben mühsame Reformen durchpeitscht, politisch, von unten bis oben. Eben als das hat man ihn ja wieder gekannt. Dann hat er das versprochen. Sondern er ist ja immer als, was du gesagt hast, pastoral, seelsorgerlich. Ich wäsche die Füße.
Ja, ja.
So das Jesuanische hat er immer
auf jeden Fall. Ja, ja.
Gelebt und im Vordergrund gestellt. Auch was eben Zuwendung an Migrantinnen und Migranten angeht. Ja. Und so. Er hat ja nie gesagt, schau dich herum und das ist meine Idee von Chile und jetzt bauen wir sie neu auf.
Auf eine Art schon. Also in Evangelii Gaudium, das ist das erste Lehrschreiben, ist es schon. Also eben Dezentralisierung, neue Strukturen und so weiter. Und dann hat er eben doch mit einzelnen Gesten hat er ganz, grosse Erwartungen geweckt. Also zum Beispiel eben, ich glaube, das war 2015 gewesen, wo er einer evangelischen Kirche in Rom gesagt hat, sie hat ihn gefragt, wann kann ich mit meinem katholischen Mann zur Kommunion? Und dann hat er so sinngemäß gesagt, folgen Sie Ihrem Gewissen und so. Da hat er schon Erwartungen geweckt. Oder auch in anderen Sachen, wenn er immer wieder gesagt hat, dass die Frau muss auch strukturell und überhaupt, sie muss Einfluss haben, sie muss quasi gleichberechtigt sein und er hat sicher ganz, ganz starke Erwartungen mit diesen Zeichen. Und auch in Evangelii Gaudium, ich weiss noch, das ist ein grosses Aufatmen durch die Kirche gegangen, dass es jetzt neu wird. Oder auch mit dem Kardinalsrat, den er da eingesetzt hat, da haben ja viele schon geschrieben, Journalisten, das sei jetzt das Ende von der monarchischen Kirche. Oder ja, das sei jetzt mehr, es geht mehr Richtung Demokratie jetzt. Ich glaube schon, dass er die Erwartungen geschürt hat.
Also seine Verteidiger, also ich weiß nicht, ich habe mit dem Abt Martin Werlen auch schon darüber geredet. Er vertritt ja eher die These, der Papst gibt uns den Freiraum, er tut die Türen auf, ebenso mit Zeichen, mit zum Teil auch ein bisschen widersprüchlichen Botschaften. Eben einerseits verbietet es die Lehre, zur Kommunion zu gehen und er sagt, ja, du musst selber wissen, kannst du gleich führen laufen. Das ist ja so typisch, ist auch ein bisschen typisch katholisch. Also das, ehrlich gesagt, das erfahre ich ja auch.
Ja, ja.
Mich weist, wenn ich katholische Amtsträger, da muss man jetzt ja nicht gendern, wo ich durchaus schätze, theologisch, auch menschlich, dann frage, ja, aber warum darf ich nicht führen, wenn ihr Abendmahl feiert.
Ja.
Und dann kommt ja immer die Antwort, ja, du darfst schon führen. Du musst dir einfach, wenn Christus ist ja der, der einlädt, und wenn du dich eingeladen fühlst, dann teile ich mit dir das Brot oder dann bist du willkommen.
Ja. Ja.
Und das ist ja genau das Typische, dass einerseits ganz hierarchisch funktionieren, eine Lehre haben, die sehr strikt ist, aber zugleich dann sagen, ja, du musst selber wissen, ob die Grenze überschritten ist und ob trotzdem kommst, wir weisen dich nicht ab. Oder? Es ist so wie, das ist so die Ambivalenz, wo doch typisch katholisch ist.
Genau.
Also, weißt du, was ich meine? Und ich sage dann einmal, ja, ich will mich aber eingeladen fühlen, ich will eingeladen sein, ich will nicht am Tisch Platz nehmen, wo ich sage, ja, wenn du nicht störst, darfst du ansitzen und sondern ich will willkommen sein. Und ich glaube, genau das ist die Ambivalenz, oder?
Ja, schon. Aber ich meine, es geht dann eben schon weiter. Also zum Beispiel der synodale Weg, den die Deutschen eingeschlagen haben und dann eigentlich gemeint haben, sie können auf diesen Versprechungen oder diesen Zeichen aufbauen, die der Papst gesetzt hat. Eben zum Beispiel Abendmahl oder so gemeinsame Gremien von Laien und Bischöfen oder homosexuelle Segnungen. All diese Sachen oder auch Frauenpriestertum. der Papst hat ja eins ums andere zurückgewiesen oder zurückgewiesen lassen. Oder desgleichen auch der Erwin Kreutler, der Amazonasbischof, ist, glaube ich, schon 2015 voll Begeisterung aus der Audienz mit dem Franziskus rausgekommen und hat gesagt, jetzt können wir den Zölibat lockern. Er hat gesagt, bringt neue Ideen und so. Und eben in Bezug auf die Amazonas. Und dann ist das gekommen, die Amazonas-Synode, wo er ja selber gesagt hat, es könne sein, dass man dann viri probati, also bewährte Männer, verheiratete Männer zu Priester weit. Und die nachher ist das ja alles neu gewesen. Ich glaube, eben, es ist schon sicher eben im Einzelfall, im pastoralen Einzelfall, klar. Dann geht er eben vor nach dieser pastoralen Klugheit. Man tut die Leute nicht verschrecken oder abschrecken. Man heisst sie willkommen und drückt das auch zu. Aber sobald es dann eben auf die lehramtliche Ebene geht, oder wie bei dem synodalen Weg, ich meine, die Deutschen sind masslos enttäuscht. Die sind jetzt wirklich masslos enttäuscht. Ich bin es nicht so, weil ich habe nie gesehen, dass er will grosse Reformen durchziehen.
Also das heisst, dein Vorwurf oder die Enttäuschung wäre die, dass er durch so Schisten, durch eben zum Teil auch so ein bisschen bewusst doppeldeutige Botschaften, Türen auftut in Raum, aber wehe, jemand betritt den Raum dann wirklich.
Genau.
Und dann geht dann sehr schnell die Türen
zu. Genau. Darum ist für mich das Ganze also schon auch ein bisschen eine Mogelpackung. Oder? Eben gerade bei diesen Viri Probati, hat er wirklich vor dieser Amazonas-Synode hat er gegenüber der Zeit, also der Zeitschrift Zeit, gesagt, Viri Probati sind eine Möglichkeit, die man prüfen muss. Und das ist ja dann mit über 2/3 Mehrheit von diesen Synodalen eigentlich so fast, also beschlossen, können sie nicht beschließen, aber als Vorschlag am Papst gegangen und er ist gar nicht darauf eingegangen. Und das Gleiche bei den Frauen, ich meine, er hat so auch übertrieben, er sagt, ja, die Frauen werden wie Abfall behandelt und also er braucht jetzt sehr Wort, wo ich übertrieben finde. Und dann eben, dann sagt er einerseits, eben, man muss die Frau aufwerten, man muss ihr neue Ämter geben. Er beruft Frauen an Kurie, gewisse vor allem administrative Ämter, oder er lässt sie jetzt neuerdings an der Synode mit Stimmrecht teilnehmen. Aber nur einen kleinen Teil. Aber eben, das sind alles, eben, da meine ich dann eben gewisse Leute, das ist ein erster Schritt. Das heisst ja dann immer, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber ein anderer Schritt kommt nicht mehr. Vielleicht tut er das nächste Mal bei der nächsten Synode statt nur 50 Frauen, die bestimmen 70 oder 90. Aber der qualitative Sprung hin zur Gleichberechtigung, zur Weihe, zur Ordination, das wird nicht kommen.
Ja, und ja, das Frauenbild ist ja auch völlig, ehrlich gesagt, jenseits.
Allerdings.
Weil er ja immer noch, also aufwerten ist ja sowieso er, wo Frau muss aufwerten,
ja.
Ist ja sowieso eine komische Idee.
Ja, gut, vielleicht. Ja.
Nein, das ist ja, aber er tut ja auch immer sehr, ja, die Frau ist die Dienende, genau. Ist die Maria, ja. Ist die,
ja,
wo,
Marianische.
Die braucht es schon,
ja,
oder?
Genau. Ja.
Die braucht es zwar, ja. Aber wenn es dann halt darauf ankommt und man es entscheidet, dann soll sie weiterhin dienen. Also es ist ja,
ganz genau.
Es ist ja überhaupt keine Gleichstellung oder Gleichberechtigung ist ja in seinem Weltbild überhaupt nicht
Nein.
Da. Also die Rollenverteilung ist ja
genau.
Völlig
klar. Es ist die klassische Anthropologie, die katholische. Also man hat eben einerseits das Petrinische, den Mann, der als Außenminister hat Macht und er regiert und so. Und die Frau ist Marianische, die Dienende, die sagt, eben, mir geschehe nach deinem Willen.
Und die Leidende.
Und die Leidende und die Nährende. Aber eben, das haben wir gleichzeitig, dass die Frau hat eigentlich eine edlere Aufgabe. Es ist die Nährende, ohne sie geht es nicht. Das heisst, sehen wir, es sind die ewig gleichen Floskeln. Aber sie kann einfach nicht, ein geistliches Amt, also ein Leitungsamt übernehmen. Merkwürdigerweise tut er ja die Frauen, wenn schon, administrative Ämter zuweisen. Also eben zum Beispiel Direktorin von der Vatikanischen Museen oder Vermögens-, wie sagt man, finanzpolitische Aufgaben in den Diözesen und so. Was ja eigentlich prima vista auch nicht unbedingt jetzt gerade eine frauliche Qualität ist, also wenn man das...
Man ist eben mit dem überholten Weltbild schon, aber es ist natürlich auch, dort tut es, also dort könnte es die Lehre nicht verändern, oder? Also sind auch schon
draussen,
also dort kann man gute Quote haben, aber dort, wo es dann wirklich ums Chilesein geht, sperrt man sie ja aus, oder?
Genau, ja. Nein, eben das ist eben Krux in dem Pontifikat. Er weckt wirklich Hoffnungen und Erwartungen, wo er enttäuscht, ja.
Und dein Eindruck ist, dass er das gar nicht hat wollen, also dass es so ein Vorgaukeln war von Reformen. Oder ist es vielleicht gleich so, dass er einfach den Widerstand die Unveränderbarkeit unterschätzt hat?
Nein, ich glaube, es ist zum Vorgaukeln geworden. Ich glaube, er hat einfach gesagt, gerade eben nach dem Pontifikat Ratzinger, wo so viel Gewicht gelegt hat auf die Lehre, auf die Doktrin und auch Leute maßregelt hat und die Leute ausgeschlossen hat, Befreiungstheologen und so weiter, da hat er sich schon gesagt, das will ich nicht. Ich will, dass die Leute willkommen sind. Und eben der pastorale, seelsorgerliche Zugang, ich glaube, das ist ihm wichtig. Es hat einmal, glaube der Robert Spähmann gesagt, die Lehre, Theologie ist ihm gar nicht wichtig. Das sagt er, das sollen andere machen. Er hat ja dann auf einen grossen Theologen verwiesen, also auf den Kardinal Kasper zum Beispiel, der früherige Einheitspräfekt, also der zuständig ist für die Ökumene, wo sehr tolle Bücher geschrieben hat. Es ist wie, also ich glaube, es gehört eben auch zu ihm, er sieht sich nicht als Intellektueller. Er ist schon gebildet, aber Theologie, das theologische Reflektieren, das ist nicht so seine Sache. Und darum glaube ich eben auch, wenn er Reformen wirklich durchführen würde, wie zum Beispiel die Ordination von der Frau oder das Zölibat lockern, dann müsste er das ja auch theoretisch begründen können. Das Für und Wider abwägen. Was ist früher, was ist schlecht und warum kann man das ändern? So wie ich es jetzt gemacht habe, vielleicht bei dem komischen Sagen für die Homosexuellen. Da hat's ja, also gut, das hat sein Glaubenspräfekt, der Victor Fernandes, gemacht, aber das ist ja eine ganz komische Theologie. Also er ist nicht genuin Theolog, er ist genuin Seelsorger, das ist es.
Ja, und die Segnung für Homosexuelle, die ist ja, die muss einfach so sein, dass sie eigentlich keine Segnung mehr ist, oder? Sie dürfen nicht in der Kirche sein.
Genau,
und sie dürfen,
genau.
Weiß auch nicht. Also,
ja.
Das und ist eben, ja ein bisschen...
Und eben, sie dürfen nicht das validieren oder nicht das anerkennen, was sie segnet. Also für mich ist ja eine Segnung, wenn er irgendein Paar segnet oder dann wird wertgeschätzt, was die Beziehung ausmacht, oder?
Oder was die Menschen sind.
Genau, also, oder was die Menschen sind.
Sie werden angenommen.
Ja, sie sind, genau. Ja. Und das ist es ja dann eben gerade nicht, sondern es soll quasi eine Kraft sein, dass sie oder Kraft findet, auf den Weg vom Evangelium zu kommen. Also das ist eine verborgene Missionierung oder Umbettung. Oder
genau. Ja. Also das heisst, du würdest sagen, er ist eigentlich im Inneren so konservativ wie alle anderen. Also im Weltbild, im Frauenbild, in der Theologie.
Glaube ich schon, obwohl er gilt ja als eher links. Also er ist aber auch politisch, das würde ich nicht sagen, dass er ganz links ist. Nein, ich glaube, er ist konservativ. Ich glaube, was ihm wichtig ist, er ist ja kein Befreiungstheologe, sondern ein Volkstheologe. Also es geht ihm, dass er findet, der Glaube hat bei den Armen der genuinste, der beste oder nicht ein gefüllter ist gefüllt, ist dort lebt der Glaube, bei den Armen, in ihren Brüchen und ihren Liturgien, dort lebt es. Aber er ist nicht, eben wie Befreiungstheologen wollen, die Armen quasi zu einem Subjekt zu machen, dass sie ihre Rolle in der Geschichte oder in der Gesellschaft können wechseln. Also ich glaube, es ist nicht die Emanzipation, die er im Sinn hat.
Also das ist immer wieder bei so etwas seltsam und politisch, oder? Also immer,
ja.
wenn aus der Zuwendung, aus dem Annehmen der Menschen irgendeine Forderung, eine Selbstermächtigung, ein Hunger nach Gerechtigkeit,
ja, genau,
durchaus sehr evangelisch oder im Evangelium sehr präsent ist, rauskommt, dort ist dann fertig.
Ja, dort ist fertig. Also eben unpolitisch, ich würde ihn schon eigentlich als politischen Papst sehen. Aber eben eine Politik, wo sehr, sehr schwer verständlich ist. Also wie sich jetzt gerade im Ukraine-Konflikt vor allem zeigt. Weil er eben durch seine Sozialisierung in Argentinien ist er ziemlich anti-amerikanisch und auch anti-westlich. Also ich glaube, das frappiert uns. Warum kann er nicht wirklich einmal dem Kirill, dem Patriarch Kirill, die Levita lesen? Und warum muss er immer sagen, oder das sagt auch der Kardinal Koch, ja, sie können nicht nach Kiew gehen, dann müssen sie auch nach Moskau gehen und so. Er tut immer so, als wäre das eine Symmetrie von Schuld und von, auch dann von der Versöhnung, Ich meine, Russland ist erstens mal eine Diktatur, das ist auch wenn der Zelensky vielleicht autoritäre Züge hat, das ist die Ukraine nicht. Und es ist klar, Russland ist der Aggressor, oder? Und er ist eigentlich immer sehr anwaltschaftlich, wenn er gereist hat, hat immer eine anwaltschaftliche Komponente gehabt. Wenn er nach Lampedusa ist, wenn er nach Lesbos ist, ist klar, ganz klar für die Flüchtlinge und dann die europäischen Länder angegriffen, dass sie keine gute Willkommenskultur haben. Oder wenn er irgendwo hin ist, oder nach Zentralafrika oder zu den Gräbern von der indigenen Kinder in Kanada, dann war es immer anwaltschaftlich gewesen. Aber da, bei der Ukraine, kann er das nicht.
Aber ist es auch in dem Sinn anwaltschaftlich gewesen, dass er Forderungen gestellt hat? Also, dass man konkrete, ja, angestanden ist, das und das muss sich verändern?
Ja, also ich meine, eben zum Beispiel, also vor allem immer wieder die Migrationspolitik, oder? Von der EU oder von den europäischen Staaten, das hat er immer gefunden, das ist seelenlos, das geht, dass man müsste quasi alle aufnehmen. Aber eben, er ist ein Gesinnungsethiker und nicht ein Verantwortungsethiker. Also klar, das ist auch mehr seine Aufgabe. Er muss moralische Werte predigen und sagen, ihr müsst euch mehr öffnen und die Flüchtlinge reinlassen. Aber eben, es wird dann halt auch sehr, sehr pauschal. Aber eben, dass er ausformulierte politische, also pragmatische Leitsätze oder Forderungen überformuliert, das schon nicht. Das bleibt immer so im Appellativen und Moralisierenden.
Und hast du eine Erklärung, wieso dass er jetzt so Mühe hat, sich vom Kirill zu distanzieren? Weil ja der Kirill jetzt doch für eine andere Idee von Religion steht, also die wahnsinnige Staatsnähe.
Genau.
Ja, extrem der imperialistische Gedanke von der russischen Welt,
wo Ruski also, Mir, genau, ja, die, ja.
Das ist ja schon nicht dem Franziskus seine Welt, oder?
Nein, aber ich meine, er hat ja eine Zeit lang alles daran gesetzt, um die Eiszeit zwischen der orthodoxen Kirche und der katholischen Kirche zu überbrücken. Dann hat sie dann 2016 hat es das Treffen gegeben in Havanna von Kirill und ihm. Und eigentlich eine sehr skandalöse Erklärung hat es dort gegeben, wo zum Teil, also man sagt, es ist zum Teil von Putin diktiert worden, aber der Kardinal Koch, unser Schweizer Kardinal, der für das Interreligiöse auch zuständig ist, hat das sicher mitentworfen.
Also für das Ökumenische?
Für das Ökumenische.
Wir Reformierten gelten, glaube ich, immerhin als Konfession, oder?
Ja, ja.
Als andere Religion.
Nein, ich habe jetzt gemeint, zum Beispiel mit dem Muslim, oder? Ja, ja. Nein, das stimmt. Mit Ökumenische, das ist klar. Ja, ja. Aber eben dort hat er, ich glaube, eben, die Orthodoxen sind halt immer am Herz gelegen. Das sind Schwesterkirchen. Das sind die eigentlichen Schwesterkirchen, nicht die evangelischen. Und dann das Grossrussland, das Russland, also mit dem geschichtlichen Gewicht auch als orthodoxe Macht, auch gegen den Islam. Ich glaube, das ist ihm schon auch wichtig. Und dann, das kommt in der Erklärung von 2016 auch sehr deutlich führen, dass sie zuerst die religiöse Renaissance, die eigentlich Putin dann ermöglicht hat, oder? Nach dem Zerfall von der Sowjetunion, dass er das sehr bewundert hat. Die 10'000 Kirchen, die gebaut worden sind, Leute, die angeblich wieder frömer werden, aber eben, das stimmt ja nicht. Es ist ein nationalistisches Narrativ oder eine nationalistische Anstrengung. Und Kirchen sind dann, oder die orthodoxen Kirchen sind dann der Kitt, der nationalistische Kitt, wo das ganze Ruski Mir oder die russische Welt soll zusammenheben. Und dann tut er dann kurz darauf ab, wird dann eben Europa oder EU als seelenlos angeprangert, als hätte die EU gar keinen Wert. Sie hat einfach Wert, also immer säkulare Werte, aber die sicher auch mit dem Christentum kompatibel sind, wie Gleichstellung, Demokratie oder Menschenwürde und so weiter. das habe ich eigentlich, das finde ich eigentlich fast die schlimmste Erklärung von seinem Pontifikat. Und da haben sich sie eigentlich auch mächtig getäuscht, also in dem Kirill, oder? Dem Staatskleriker. Und dass er nicht von dem kann ablassen, also dass er nicht kann sagen, also wir haben uns getäuscht, das ist ein Staatskleriker. Ja, also ähnlich ist es ja dann auch mit dem Ahmed Al-Tayeb auf muslimischer, sunnitischer Seite, mit dem Großscheich von der Al-Azhar-Universität. Dort haben sie auch eine Erklärung gegeben, 2019 oder 2020, in Abu Dhabi. Das ist sicher gut gewesen, dass man den sunnitischen Großimam in Pflicht nehmen konnte, dass er gegen Terrorismus abschwört und so. Auch IS hat er verurteilt, aber jetzt gerade nach dem 7. Oktober, nach dem Überfall von der Hamas auf Israel, hat er sich auf die Seite von Hamas geschlagen. Also immer schon. Er war sehr eng mit Hamas. Und so Sachen, das finde ich schwer verzeihlich. Er hat auch den Ahmed Al-Tayeb, ich habe den erlebt noch an einer Weltfriedenskonferenz, also an Egidio in Berlin, letzten September, wo er auch hofiert worden ist. Und er ist eigentlich durch den Franziskus ist er zu einem Mann des Dialogs und des Friedens geworden. Aber eben, wenn man sieht, wie er auch antisemitisch ist, anti-israelisch und pro Hamas, dann muss man sagen, hat sich der Papst auch in dem Staatskleriker getäuscht.
Also vielleicht noch zum das orthodoxe Thema abschliessen und vielleicht dann auch langsam zu den reformierten Kirche und zu deinem, ja, deinem Arbeiten, deinem langen Arbeiten, was so kirchlichen Journalismus angeht, übergehen. Dort scheint ja so der gemeinsame Nenner, und das dünkt mir eben eigentlich, und ich finde, das muss man auch als Kirche sagen, ein gefährlicher gemeinsamer Nenner ist die Verteufelung von dieser sogenannten Säkularisierung.
Absolut, das ist ein Hauptpunkt. Das ist, oder der Hauptpunkt, genau.
Und Säkularisierung muss ja nicht heissen, ein Wegfallen von Glauben oder ein von Wegfallen Wert. Von Wert.
Ja, genau.
Sondern es bedeutet eigentlich Religionsfreiheit. Mhm. Und Säkularisierung finde ich jetzt aus reformierter Sicht in dem Sinn etwas Gutes. Also ich sage, muss keine Landeskirche mehr geben. Es gibt andere Institutionen, wo staatsnäher sind.
Absolut,
aber eine Staatskirche kann ja auch nicht im Interesse der Kirche selber
sein. Nein. Oh. Und ich meine, das Zweite Vatikanische Konzil hat ja eigentlich auch Schluss gemacht hat die Trennung von Kirche und Staat angenommen. Oder? Und damit auch die Religionsfreiheit. Das ist eigentlich auf dem Papier, wäre das da. Aber es stimmt, das ist Krux. Also ich meine, die Orthodoxen sowieso, die Islam sowieso, die können mit dem säkularen Staat gar nichts anfangen. Und der Papst, er sagt zwar, klar, er ist für Demokratie, er ist für Trennung Kirche und Staat, aber im Prinzip bewundert er eben die, also ich meine, wo ist die Religion heute am virulentesten, mal abgesehen von den Charismatikern im globalen Süden. Also es ist zuerst im Islam, und dann bei den Orthodoxen. Also dort hat sich
virulenter, aber nicht vitaler. Also ich glaube, also ich bin mal habe ich in Iran können reisen, und wenn man ja den Leuten, die die Religion austreiben, dann macht man es so. Es ist völlige, und ich glaube, dass wir, eben wenn man sagt, ich glaube nicht, dass das Ausland die Religion boomt, nur weil jetzt dort der Staat Kirche anstellt.
Und absolut
auch
nicht,
ist kein frommes Land. Nein. Also diesen Leuten wird ja durch die schreckliche Revolutionsgarde den Glauben austreiben eigentlich.
Absolut, oder?
Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass man das nicht einfach zusammen immer labelt. Also wenn jemand türkisch ist, dann ist er Muslim, weil die Türkei ein tatsächlich islamisch geprägtes Staat ist, ganz stark. Aber das heisst nicht, dass die Leute selber sehr säkular und überhaupt nicht gläubig sein können. Im Iran dasselbe. Das ist, glaube ich, so das. Also wir reden ja nicht von einem Schweizer, also wenn man von einem Schweizerin redet, sagen wir nicht immer gerade, das ist eine Christin. Nein. Aber eben, in einer Türkin haben wir das Gefühl, die ist muslimisch. Und
genau.
Ich glaube, das ist so eine... Da kriecht man auf den Leim, quasi.
Ja. Und eben für Russland hat ja der Detlef Polak, der Religionssoziologe, hat das sehr gut aufzeigen, dass eben die Renaissance, die religiöse Renaissance in Form von Kirchenbau, von 10'000 neue Kirchen und so weiter, dass das nicht heisst, dass die Leute frömmer werden. Sie sagen zwar, ich bin russisch-orthodox, sie definieren sich so, aber das ist ein nationalistisches Narrativ. Sie gehen wegen dem nicht mehr in die Kirche, sie beten nicht mehr, sie lesen nicht mehr die Bibel. Also es ist eine sehr politisierte, verrüsserlichte Religion. Das zeigt eben der Detlef Polak für Russland.
Genau, eben. Das ist ja vielleicht das Hoffnungsvolle, oder? Wo boomt das Christentum? Ja. Das ist China, was eigentlich ein Boomen von unten ist und,
genau.
Und ein sehr vitales.
Ja, oder? Genau.
Ich würde gerne noch so ein bisschen auf deinen Werdegang zu reden kommen. Ja. Du bist ja, du hast Theologie studiert. Schon länger her.
Ein paar Jahre her.
Du hast katholische Theologie studiert, als Reformierte bist sogar auf Rom studieren.
Ja, das dritte Jahr habe ich in Rom
den Bischof geschmieden. An dieser Kirche, an dieser Konfession fasziniert?
Also ich muss sagen, es war vielleicht eine Abgrenzung gegen... Also ich bin evangelisch oder reformiert, auch in Zürich aufgewachsen, zwinglianisch. Ich musste auch mich konfirmieren lassen. Mein Vater war Atheist. Und ich habe das als eine sehr verbürgerlichte Religion erlebt. Irgendwie so einfach ein bisschen Fassaden und so. Und dann habe ich in so einem Germanistikstudium mal eine tiefe Lebenskrise gehabt. Und ich habe mich sehr zur Mystik eingezogen gefühlt. Und dann habe ich gemerkt, dass Mystik und so ist einfach in der, also auch über einen Alois Haas, der Medievistik gelehrt hat, aber auch... ja, ein ganz toller Mystik-Spezialist ist an der Uni Zürich. Mhm. Ich
habe noch kurz dürfen.
Ja,
Vorlesungen gehen, genau.
Ja, das war auch gewesen, ja, genau. Dann habe ich gedacht, also wenn schon, dann muss ich katholische Theologie studieren. Ich wollte einfach wissen, ob es einen Gott gibt. Und da ich eher intellektuell orientiert bin, wenn ich das studiere ein paar Jahre lang, dann weiss ich es.
Hast du es herausgefunden
mittlerweile? Ja, absolut. Ja. Nein,
überhaupt nicht. Gibt es einen?
Es ist immer noch gleich. Es ist der Wunsch, dass es vielleicht das eine gibt. Ja.
Hoffentlich.
Das ist, ja, hoffentlich, genau. Also das, eben, ich bin schon religiös-musikalisch, wie vielleicht der Habermas würde sagen. Aber gleich auch einfach sehr skeptisch geblieben. Aber eben, ich habe dann im Katholizismus eigentlich nicht das gefunden. Weil das ist, also ich habe die Konfession gar nicht gekannt. Ich habe die Liturgie nicht gekannt. Ich habe die Kirchenstrukturen nicht gekannt. Und vor allem, als ich in Rom, ich liebe ich immer noch, ich finde Rom eine wunderbare Stadt. Und als ich dann dort mein drittes Theologiejahr gemacht habe, ein ganz tolles Jahr gewesen, aber merkwürdigerweise habe ich dort gemerkt, ich kann nicht mit der katholischen Kirche arbeiten. Also ich kann, wenn schon bin ich eher reformiert geblieben.
Aber hast du dann doch noch recht lang ausgehalten?
Ja, ich habe einfach abgeschlossen. Ich habe das Lizenziat gemacht dann in Freiburg. Aber ich habe dann sofort gewusst, dann bin ich zu meinem ersten Berufswunsch zurück, Journalismus. Aber es war für mich klar, ich möchte auch nicht in dieser Kirche arbeiten. Es ist mir fremd geblieben, oder? Ein bisschen Popanz. Und eben das Institutionalisierte, das Autoritäre, das liegt mir eigentlich gar nicht. Und Mystik habe ich eigentlich in dieser Kirche sehr wenig. Klar, in gewissen Liturgie oder gewissen sakralen Musik ist das sicher vorhanden. Aber ich meine auch selbst ein Hans Küng, den ich damals sehr gerne gelesen habe, hat gesagt, Mystik ist eigentlich eine Minderheitssache gewesen oder marginal geblieben, immer, auch in der Kirchengeschichte, immer marginal geblieben. Und das ist wahrscheinlich bei jeder Religion so. Also es dominieren meistens die institutionalisierten oder die autoritären Ausformungen von Religion über die innerliche Mystik.
Zugleich hast du dich dann eigentlich eine journalistische Karriere lang mit der Institution Kirche auseinandergesetzt. Warum ist das etwas, wo du so ein bisschen reingerutscht bist, wie ein Sportjournalist vielleicht ins Fußball reinrutscht?
Das ist ein gutes Bild.
Und das einfach deine Nische war? Oder ja, wie ist das gekommen?
Ich glaube schon, ja, es ist, wie du sagst, es gibt halt wenig Kirchenspezialisten gegeben mehr. Also, damals, als ich angefangen habe, vor 30 oder 35 Jahren, vielleicht schon noch ein paar. Aber trotzdem es ist dann auch desiderat gewesen, weil all die Konflikte mit dem Haas und so, es ist wirklich eine Nische gewesen und dann bin ich plötzlich dort drin gewesen und es ist so...
Also du hast eigentlich angefangen, wo du bist auf Haas.
Genau, 87, 88.
Ersetzt hat, kann man
sagen. Genau, und dort habe ich irgendwie gute Quellen gehabt, ich habe Primeur gehabt und klar, als Journalist kommt einem das entgegen, aber es hat dann letztlich...
Also der Konflikt?
Ja, der Konflikt, klar, der Konflikt lösen ist, oder auch wenn ich über... die Islam geschrieben haben, oder das ist meistens das Konfliktöse im Vordergrund. Und da bin ich schon, ich tue gerne debattieren, ich tue gerne aufdecken, also heute nicht mehr so. Aber wie du sagst, ich bin da reingewachsen. Und dann hat man plötzlich eine Nische und die ist recht komfortabel. Aber mit meinem eigenen Glaubensleben hat man das relativ wenig zu tun. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich jetzt kann sagen, ich habe jetzt wahnsinnig... geistlich profitiert von der Auseinandersetzung mit Frauenordination und Zölibat. Es ist mir auch verleidet. Also ich bin froh, muss ich das nicht mehr, auch ein synodaler Weg jetzt oder ein synodaler Prozess, weltweiter Prozess. Ach, es ist so, also ich finde es, mir tun die Leute wie ein Bischof, wie ein deutscher Bischof Betzing, ein toller Mann eigentlich, mit dem Herz am richtigen Fleck, Präsident von der Bischofskonferenz, und der muss sich nur immer, jetzt, ich habe ihn auch erlebt, jetzt kürzlich, und ich werde nächste Woche wieder sehen, muss sich immer einfach mit diesen Frauenordination, Zölibat, Homosexuellen und so, immer die ewig gleichen Themen, also das hat ja der Kardinal Ratzinger damals den Kanon der Kritik genannt, müssen auseinandersetzen. Und die Reformbewegung, wie wir sind Kirche, ich finde die auch mittlerweile langweilig, die mich empören mich zum Teil auch, dass die einfach immer weiter glauben, all die Reformpostulate, das kommt dann schon noch. Das kommt dann schon mal noch.
Ja, was soll jetzt anders?
Also, ja, was soll jetzt anders? Eben, ich meine, man muss dann sagen, entweder sie bleiben in dem Apparat, in der Institution oder auch in dieser Mühle. Klar, wenn ich in der Kirche angestellt wäre, ja, da würde ich vielleicht auch, ich meine, ich kann nicht sagen, ich akzeptiere jetzt halt, dass wir ein patriarchaler Club sind und so, sondern da muss ich immer darauf fest, ja, nein, es wird sich schon etwas ändern, richtig Gleichberechtigung und richtig Partizipation. Aber eben, man macht sich da halt leider etwas vor.
Also es ist ein bisschen Sisyphus, oder?
Es ist Sisyphus, ja, absolut, absolut. Mhm. Also wenn ich jetzt... Eben, ich habe das jetzt sag mal, 35 Jahre lang begleitet und es hat sich nichts geändert.
Aber hat es einen Punkt gegeben, wenn du schaust, eben, du hast gesagt, du hast mit einem harten Konflikt angefangen.
Ja.
Aber hat es einen Punkt gegeben, wo du das Gefühl hast, mal da gibt es etwas, gibt es irgendwie so einen Tipping Point, wo etwas könnte sich verändern?
Ja, absolut. Sicher noch einen ganzen Hasskonflikt auch. Habe ich gedacht, eben, wo er dann auch weggekommen ist, wo er ins Liechtensteinische gekommen ist. Ich meine, auch, muss sagen, das ist sehr ernst gewesen, der Protest, die Opposition. Es hat so viele gute Leute gehabt in dieser Kirche, so viele profilierte Leute. Und ich glaube, die haben auch alle noch gemeint, wir können etwas erreichen. Und die Kirche wird etwas lernen aus dem Konflikt. Und leider ist das nicht passiert. Und ich meine, viele sind resigniert. Es ist auch heute eine ganz andere, also katholische Kirche heute in der Schweiz. Also es ist nicht mehr die rebellische. Wenn schon, die Avantgarde ist heute in Deutschland und nicht bei uns. Und ich meine eben, sorry, aber die vielen indischen oder afrikanischen Priester, das sind keine aufmüpfigen Leute in der Regel. Und auch der Priesternachwuchs, das sind eher konservative. Also es hat sich stark, stark verändert.
Und man hat jetzt so auch ein bisschen einen seelsorgerlichen Bischof, oder?
Der
zu der Frauenfrage sagt, ja, ich sage meine Meinung gar nicht, aber wenn die Kirche ihre Meinung wird ändern wird, dann ändere ich sie auch. Das finde ich unsäglich.
Ja, ja. Es ist ein bisschen Franziskus-Teil,
ja. Oder?
Ja, genau. Also der Franziskus, also ich glaube, der ist noch gäbig jetzt für Bischöfe. Es ist wirklich noch gäbig, die können zu sagen, also nicht alle, Bischof Betzing eben von Deutschland, von Limburg, den nehme ich sehr ernst und es gibt ein paar sehr gute Bischöfe.
Aber wird man dann in der katholischen Kirche überhaupt als aufmüpfiger Bischof? Also ist das nicht das Problem von diesem System, dass Die Rebellinnen können sowieso nicht Karriere machen. Und selbst die Rebellen, die kommen ja nicht ins Bischofsamt. Die werden nicht von unten gewählt.
Nein, aber klar, es hat ein paar...
Es bräuchte ja irgendwie eine Erleuchtung oder so.
Wenn man das Amt schon aber hat. Klar, es, eben darum sage ich, der Franziskus Gäbig, jetzt können Bischöfe sagen, wir sind ja eigentlich auch für Frauenordination, für Segnung von Homosexuellen, für die Lockerung vom Zölibat sind wir alles auch. Aber eben, und dann kann man auf Franziskus verweisen, der hat es probiert.
Und wir sind halt die Weltkirche und die Widerstände
genau,
sind
halt groß. Genau, die Weltkirche ist immer die Weltkirche. Ja. Darum, nein, eben, aber eben, das nicht narrativ, aber so wie sie jetzt eben der Franziskus auftritt, das ist eigentlich auch für ihn gut. Also, oder auch das Narrativ vom Politiker, das ist auch für ihn gut. Da kann er immer sagen, ich möchte eigentlich, aber gesehen, ich kann nicht. Und ich weiß nicht, ob das nächste Papst wird das wahrscheinlich nicht mehr können und vielleicht auch nicht mehr wollen.
Wie hat sich der Blick auf die Reformierkirche geändert für dich in diesen 35 Jahren Journalismus?
Also ich bin eigentlich immer froh, wenn ich reformiert bleibe, muss ich sagen. Das ist auch noch heute, also ich würde jetzt nie zu Kirchen austreten. Es hat sich insofern geändert, also ich meine, ich würde die Kirche nicht verklären, aber ich finde schon eine liberale Kirche, wo anschlussfähig ist an die Gesellschaft, finde ich schon noch wichtig. Aber ich meine, ich sehe natürlich auch, dass die Kirche auch einen enormen Bedeutungsverlust erleidet. Also mit den sinkenden Mitgliederzahlen. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Die Kirche ist nicht mehr so wichtig. Auch wenn ich es eigentlich würde wünschen für eine Gesellschaft, ich glaube immer noch, dass eine Gesellschaft eben eine transzendente Dimension braucht. Also da kommt dann auch die ganze Diskussion um Säkularität und so. Oder eben, wie kann eine Kirche Gesellschaft befruchten? Nicht nur durch die gute seelsorgerliche Arbeit, die sie leistet. Das Politische ist dann nochmal etwas anderes. Aber ich glaube, es gibt immer noch, also ich würde sagen, ein Trostbedürfnis. Also die existenziellen oder die grundlegenden Fragen von der Kirche oder von der philosophischen Fragen, woher komme ich her, woher gehe ich, was ist der Sinn? Da hat die Kirche immer noch eigentlich eine grosse Aufgabe und dem kommt sie zu wenig nach.
Ist der Bedeutungsverlust auch so mit der Zeit ein bisschen schlecht für dein eigenes Geschäft gewesen, im Stil, dass du gemerkt hast, es gibt auch ein bisschen einen Bedeutungsverlust von deinen Geschichten. Also, dass es schwieriger war, ins Platz zu kommen mit Kirchengeschichten.
Nein, das habe ich noch nicht so erlebt. Nein, weil eben, das Konfliktuöse ist natürlich immer, das ist immer, also ich meine, eben, wenn es wieder einen Skandal gab, hat mit dem Huander gegen die Homosexuellen oder dass er eine Frau diszipliniert hat.
Die Reformierten haben ja ab und zu auch einen Skandal geliefert.
Also. Genau, natürlich. Dort ist mir ja ein Licht ins Blatt gekommen, auch mit dem Herrn Locher, oder? Das ist immer wieder gefragt gewesen. Aber eben, das ist mir dann auch ein bisschen
Also hat das nicht, ja, ich wollte gerade fragen, ermüdet das nicht irgendwann? Also du hast ja ein anderes Verhältnis zu Chile als jetzt einfach über den Knatsch zu schreiben, oder?
Genau. Das ist sicher, ja, das ist dann immer, je länger, je mehr ist das spürbar geworden und auch unbefriedigend gewesen, oder? Aber eben, man hat die Nischen und dann bedient man die. Und ich habe den Bedeutungsverlust jetzt in dem Sinn noch nicht so erlebt. Aber ich kann mir vorstellen, jetzt, also auch mit dem Wandel auch vom Journalismus, wo eben nicht mehr so tiefgründig ist, oder auch mit dem Wandel von der Kirche, oder? Ich meine, ich denke, wo Rita Famos gewählt worden ist als SEK, also EKS-Präsidentin. Jetzt hat kein grosses Porträt gegeben in den grossen Medien. Ich glaube, es kann sein, dass das Fernsehen etwas gemacht hat. Aber,
ja, so.
aber jetzt mal in den grossen Medien, in den säkularen Medien, oder? Bei euch schon, das ist klar. Das ist auch eure Aufgabe. Aber ja, da merkt man schon, eben viele gewisse Fragen, wo man merkt, also einfach, es fehlt vielleicht jetzt auch an Fachleute zum Teil. Im Radio haben sie es noch, im Fernsehen haben sie es auch mit den Sternstunden. Und bei euch, klar, bei den konfessionellen Medien sowieso. Aber Ja, also gerade beim Tagi ist... Weißt du, das hat, glaube ich, auch nicht mehr so gefragt. Mhm. Außer es gibt wieder einen Konflikt, dann, wenn es wieder so einen Bischofskonflikt gibt oder so.
Zum jetzt, also bedauerst du das? Dass so
die Entwicklung?
Die Entwicklung, ja.
Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Also, nein, also sicher. Ich hätte, wobei eben, also es ist nicht nur so, dass ich finde, man müsse Kirche mehr abbilden, oder? Ich finde auch Kirche, ich finde sie auch nicht mehr zum Teil, auch die Reformierkirche auch nicht mehr so attraktiv. Also, weil zum Teil eben die Frage, oder die Frage vom Trost, also das kommt bei mir zu wenig vor.
Was heisst das, die Frage vom Trost? Also wie kann man die, also individuell geht das in der Seelsorge,
ja, klar,
aber was wäre das? Also so ein kollektiver Trost?
Ja, das ist in der Tat sehr schwierig. Nein, aber auch in den Predigten oder so, dass, es muss nicht alles einfach nur politisch sein, finde ich. Wir haben einen Abend gemacht, Theologin und ich, im letzten November im Schaffhauser Münster mit dem Thomas Hürlimann. Aber es ist nur um seine theologische Motive im Werk, wo ja sehr reichhaltig ist. Und, so.
Und sehr katholisch. Und
sehr katholisch, ja, genau. Aber da ist es wirklich darum gegangen, um Theodizee-Frage. Aber auch um Epiphanie, wie er das erlebt, als im Krankenbett oder bei einem Unfall. Wie er plötzlich einen Einbruch von einer anderen Macht erlebt. Und unsere Theorie war auch ein bisschen, dass heute die wirklich genuinen Glaubensfragen in der Literatur eigentlich fast eher gestellt werden als in der Kirche. Mhm. Also es ist so, eben, ich meine, ich bin auch nicht mehr so nahe dran bei der Kirche. Ich bin kein Kirchgänger. Ich gehe, wenn ich in Berlin bin oder in Frankreich, gehe ich in den Gottesdienst. Aber in der Schweiz nicht. Also eben diese Fragen, finde ich, kommen schon irgendwie zu kurz. Und findest du das nicht?
Ja, das ist eine gute Frage, ob ich das finde. Nein, ich glaube nicht, dass sie zu kurz kommen. Also ich erlebe Predigten, die mich ansprechen und Sättige, die mir nichts sagen, ja. Mhm. Aber so, dass das Bild von, dass die Kirche eine Moralanstalt ist, wo ständig die Leute sagen, was sie machen müssen und so politisch ist. Ich finde, das ist schon ein bisschen ein Vorurteil oder so ein, so ein bisschen eine Schutzbehauptung von denen, die halt gerne ihre Augen zumachen davor, dass ich glaube schon
klar, aus
dem Evangelium heraus einen Auftrag lesen, wo schwierig ist, wo überfordernd ist, wo uns aber trotzdem etwas angeht. Und ich glaube, wenn man dann sagt, ja, man muss trösten und man muss Seelsorge machen und ja, keine Abstimmungsparole, ich sehe den Widerspruch nicht. Also ich glaube, aus dem Evangelium lese ich ja den Auftrag, etwas zu verändern und den Zuspruch, dass ich es nicht allein kann, dass ich wird scheitern und eben, dass der Tropfen von der nächsten Liebe oder von der Veränderung eben nicht ein Tropfen auf den heißen Stein ist, sondern ein Tropfen ins Meer. Das ist ja auch Trost.
Ja, ja.
Also im Aufruf zum Engagement liegt für mich der Trost. Und der Gegensatz, den sehe ich nicht. Und klar, wenn er predigt wird als Moralanspruch im Sinn von du solltest und ihr solltet und so, dann das ist daneben, das höre ich aber selten, sondern ich höre eher, ja, wir müssen dieser Schöpfung Sorge heben und wir müssen verzichten. Und wir müssen verzichten. Und man kann das Evangelium nicht lesen, ohne, und auch das Alte Testament nicht lesen, ohne den Auftrag raus zu spüren, dass man müssen verzichten und dass wir auf andere müssen zugehen und dass wir alles müssen machen müssen, um eben führen uns nicht in Versuchung, der Versuchung von der Gewalt widerstehen, der Versuchung vom Ausbeuten widerstehen, der Versuchung vom eigenen Egoismus, der zu Lasten von anderen geht, zu widerstehen. Und trotzdem, und darum braucht es die Bitte, macht sie die Augen nicht, macht die Bibel die Augen nicht davor zu, dass das gibt und dass das wir alle haben und dass wir dieser Versuchung auch immer wieder nicht widerstehen. Und das ist für mich schon ein Trost, weil wir sind ja trotzdem gehalten.
Ja, das kann ich unterschreiben.
Also oder? Für mich, ich glaube, das ist wirklich beides.
Nein, das kann ich unterschreiben. Es ist einfach, also für mich nicht ein Gegensatz, jetzt Trost und ein politisches oder ein Engagement für Gerechtigkeit oder für die Schöpfung. Das ist kein Widerspruch. Es ist einfach, es wird von der Kirche zum Teil einseitig besetzt oder auch, oder auch zum Teil ein bisschen unreflektiert. Ich meine, wenn es immer wieder heisst, von gewissen Pfarrern, die Kirche hat ein prophetisches Wächteramt, oder? Gleichzeitig sagen die Kreise, man muss auch die anderen Religionsgemeinschaften öffentlich-rechtlich anerkennen. Und, also, und dann, wenn ich dann denke, dann hat also auch der Islam bei uns, also Fakt Islam bei uns, hat dann auch ein prophetisches Wächteramt. Das sehe ich so schon, also nicht. Also, das finde ich, das wird dann sehr, sehr schwierig.
Ja, das ist
es ist eine gute
Debatte. ich würde natürlich sagen, man tut ja nicht den Islam anerkennen, sondern man tut ja einzelne Religionsgemeinschaften
anerkennen. Ja, eben.
Auch das Christentum ist nicht anerkannt, sondern die Kirche ist
anerkannt. Ja,
und ich würde auch sagen, es ist nicht jede christliche Kirche, würde ich anerkennenswürdig sehen. Und in Uganda gibt es Christen, die Homosexuelle steinigen. Und ich muss mich von denen nicht zum Glück nicht ständig distanzieren. Und wir haben da muslimische Gemeinschaften, wo ich würde sagen, da haben wir sehr einen höheren gemeinsamen Nenner. Und wenn wir die anerkennen, dann anerkennen wir nicht irgendeinen Mufti in irgendwo, sondern wir anerkennen, dass es da Menschen gibt, die schon lange da sind, die ihre Religion leben, die einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag erfüllen, die Gefängnisseelsorge etc. Und wir erkennen diese Gemeinschaft. Wir haben ja auch nicht das Judentum anerkannt, sondern wir haben zwei jüdische Gemeinden anerkannt. Und es gibt andere jüdische Gemeinden, die null Interesse hätten, irgendwie anerkannt zu werden.
Ich meine, eben,
und ich glaube, das wäre die Differenzierung, finde ich extrem
wichtig. Das ist wichtig, sicher. Aber bei islamischen Gemeinschaften, sicher, es gibt nicht nur die Gläubigen, es gibt dann eben auch die Imam. Und viele sind importierte Imams.
Genau.
Gerade wenn man an die Dianet, türkischen Imam, auf die schauen. Oder eben, wenn man wirklich in die Moschee geht und merkt, da wird nicht gross Deutsch predigt, man weiß nicht, was da predigt wird.
Also, genau, das sind alles Probleme und die können wir aber nur lösen, wenn wir, ich glaube, die können wir wirklich nur durch Integration lösen. Eben, wieso werden die türkischen Imams ständig ausgewechselt? Weil natürlich der türkische Staat das Interesse daran hat und weil zum Teil unsere Arbeitsbewilligungen so sind, dass sie nach zwei Jahren wieder gehen müssen. Also das wir tun eigentlich auch Probleme, die tatsächlich da sind, tun wir mit dem jetzigen System eigentlich bewirtschaften, statt dass wir den Mut haben, zu sagen, es gibt muslimische Gemeinden und es gibt wirklich, und es gibt Imame, die hervorragende Arbeit machen, wirklich hervorragende Arbeit und wo etwas, also wo ich größten Respekt haben, auch was die aushalten müssen. Sowohl
von gesellschaftlichen Anfeindungen.
Von außen und von den Fundis innen. Also wirklich. Und dann nicht zum Pfarrlohn, sondern
ganz,
unter ganz anderen Bedingungen. Und die zu stärken, das, das wäre ein Schritt zur Problemlösung.
Klar. Aber ich meine, zum Beispiel in Deutschland spitzt sich das Problem noch massiv zu.
Ja, oder?
Mit diesen vielen DITIB-Imamen. Und mit diesen vielen Türken auch, wo Türkinnen, wo eben doch als System Erdogan glauben.
Eben, und das ist ja gerade der Fehler. Ich glaube, das ist die Religionspolitik der Fehler, wenn man das Gefühl hat, man könne eben irgendwo auf Sarajevo oder auf Istanbul dort irgendwelche Abkommen machen, statt dass man muss mit
den Dingen
reden, die da sind.
Ja, ja.
Und die müssen wir, egal wie, ob das staatlich ist, aber zumindest gesellschaftlich anerkennen.
Genau, oder? Ja, das sicher.
Ja.
Ja, nein, da bin ich auf deiner Linie sicher.
Genau. Aber zum Schluss noch, das, was du gesagt hast, was, was Kirche sollte leisten oder sollte gehört werden, hast du das Gefühl, als Journalist, wo gibt es denn Foren, wo man das kann schreiben kann? Also es ist ja einfacher, eben in die Zeitung zu kommen mit einer Abstimmungsparole oder mit irgendwelchen Wahlen oder mit einem, noch besser, mit irgendeinem Skandal oder mit einem grossen Skandal, egal was, mit einem Konflikt. Gibt es denn, hast du das Gefühl, die Leute wollen das hören, was du jetzt beschrieben hast, was du willst hören, der Trost plus Auftrag, oder?
Ja und nein.
Die Botschaft.
Ich meine, Also ich muss sagen, eben wie ihr, dass ihr könnt das natürlich, also bewirtschaften, das ist schlecht, aber ihr könnt ihren Bedürfnissen entgegenkommen und das aufnehmen, das glaube ich auf jeden Fall. Also konfessionelle Medien. Also komme ich nur gerade in den Sinn, es gibt auch, also zum Beispiel in Berlin gibt es das Matthäus Kulturforum. Das ist eine Stiftung und die können eben sehr auch hochkarätige Sachen machen und an den Schnittpunkten, vor allem auch zur Kultur oder zur Kunst. Die haben zum Beispiel von verschiedenen bekannten Leuten, auch von Ministern oder so, haben das Vater Unser Vers um Vers auslegen lassen, solche Sachen. So etwas finde ich spannend. Ich glaube, das zieht dann auch die Leute an. Also dass man auch die Schnittstellen, oder? Von Religion und Kultur, von Religion und Literatur, aber auch Religion und Politik, Gesellschaftsfragen. Das finde ich wichtig. Und darum, schade, gibt es Bouldern nicht mehr. Ein Tagungszentrum, wie es einmal noch vor ein paar Jahren der Reformierte vorgeschwebt hat. So etwas fänd ich toll. Das müsst jetzt eben alles Medien, oder ihr müsst das leisten. Aber so Sachen, glaube ich, fehlen da. Also, früher hat man es eben gehabt, Boulder, Paulus Akademie gibt es noch. Aber so eine Stadtakademie, die bei Plan war, das wäre jetzt für mich etwas, wo sehr attraktiv wäre.
Immerhin gibt es einen Stammtisch,
wo man ja, genau, auch so Themen könnte. Genau. Oder ihr im Reformiert nehmt viele wichtige Themen auf.
Genau.
Und ich glaube, das wird schon noch gelesen. Oder? Auch eben, das macht ja zum Teil der Papst, oder? Er sagt, Europa ist seelenlos, weil die Leute eigentlich fast nicht mehr in die Kirche gehen. Aber ich glaube, Der Glaube misst sich wirklich nicht nur am Gottesdienstbesuch und sicher auch am Gebetsleben. Aber am Bibellesen bin ich auch nicht sicher. Aber das Bedürfnis nach einer Auseinandersetzung mit Fragen, die eben ins Transzendente hineingehen, das wär wichtig. Ja.
Das ist wichtig und da bleiben wir dran.
Hoffe, wünsche ich euch.
Zum Beispiel tagischen Werbespruch.
Genau, wir bleiben dran. Ja, genau.
Ja, danke allen, die zugelassen haben, fürs Dranbleiben. Danke für deinen Besuch und alles Gute.
Danke dir.
Danke fürs Gespräch.
Danke fürs Gespräch. Danke.
Ciao miteinander. RefLab.